Jungs, wir haben offiziell einen Podcast. Ich würde am Anfang ganz kurz erklären, wer wir sind und wie wir auf die Idee hierfür gekommen sind. Und dann kann sich ja jeder von euch nochmal kurz vorstellen. Ist das cool?
Cool. Perfekt.
Awesome. Also, wir sind Roman, Gianni, Ale und Leon. Und wir sind vier Freunde, die sich vor Jahren durchs Footballspielen kennengelernt haben. Wir spielen entweder noch alle aktiv Football oder haben seit unserer frühen Jugend lange Football gespielt und wir alle verfolgen eigentlich die NFL seit Jahren bis ins kleinste Detail. Die Idee hierfür kommt eigentlich aus der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, in der wir eigentlich täglich über jede noch so kleine NFL-News reden. In der haben wir lange rumgeschert, dass wir eh so viel Zeit damit verbringen, dass wir es auch einfach aufnehmen können und dann instant der beste deutsche NFL-Podcast wären. Also Glückwunsch schon mal zu dem Titel, Jungs. First of many. Auf jeden Fall meinte Roman um Weihnachten rum, komm, wir machen das jetzt wirklich mal und jetzt sitzen wir hier.
Da kann sich ja jeder einfach einzeln mal kurz vorstellen. Vielleicht fange ich einfach gleich an. Also ich bin Gianni. Genau, wir haben uns alle durchs Football kennengelernt. Ich habe auch schon nebenbei ein bisschen Jugend gecoacht. Genau, ein bisschen so viel mit Offense-Football halt eher beschäftigt, würde ich mal behaupten. Jo, ich bin Fan von den 49ers, genau, einfach damit wir also ein bisschen auf dem Schirm haben, wer welches Team hauptsächlich verfolgt und da wahrscheinlich auch nochmal mehr Einblick hat wie über die anderen Teams. Jo, ich bin gespannt, wo die Reise hinführt und freue mich, dass wir das jetzt einfach mal angegriffen haben.
Außerdem ist Gianni unser allergrößter College-Nerd. Falls das dann auch mal zum Thema Draft und so kommt. Ich bin Roman und ich spiele gerade auch noch aktiv und ja, bin Green Bay Packers Fan und Football ist der geilste Sport, den es gibt und deshalb beschäftigen wir uns mehr oder weniger den ganzen Tag damit und dann können wir natürlich euch auch teilhaben lassen an unseren wilden Theorien.
Ich bin der Alessandro, spiele selber und coache auch und bin Fan von den Philadelphia Eagles. Da die WhatsApp-Gruppe sehr heiß am Glühen ist jeden Tag, ist es, glaube ich, die beste Idee, das mal wörtlich festzuhalten, was wir da sagen.
Yes, ich bin der Leon, ich bin Raiders-Fan. Hört auf zu lachen. Und ich habe mit 12 damals das Footballspielen angefangen, habe mir dann mit 19 das Knie in jeglicher Weise zerfickt und coache seitdem nur noch Football, aber interessiere mich auch noch sehr stark dafür und bin eigentlich genauso involviert wie davor. Bevor wir in die Matchups gehen, noch ein kurzes Public Service Announcement. Dadurch, dass wir vier alle schon seit Jahren in Footballkreisen unterwegs sind, sprechen wir hier öfter in totalen Football-Fachbegriffen. Wir wollen die hier aber jetzt nicht jedes Mal erklären müssen. Da der Podcast natürlich aber auch was für Neueinsteiger sein soll, könnt ihr uns, wenn ihr mal Fragen habt, jederzeit gerne auf Instagram schreiben unter @footballtalkgermany. Da beantworten wir gerne auch jede Frage, die ihr habt. Soll es da mal eine geben. Wollen wir gleich reinstarten? Ich hätte Ravens 38, Bengals 3 anzubieten. Hat da jemand was dazu zu sagen?
Ja, also war glaube ich zu erwarten. Die Bengals sind halt einfach nicht mehr gut und die Ravens sind halt einfach drüber gelaufen. Ich glaube sogar Franchise-Record 404 Rushing Yards oder so. Also einfach crazy. Drüber gelaufen, wortwörtlich.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Dan Hanses vom Around the NFL Podcast vor 5 Wochen predicted hat, dass die Ravens ihre letzten 5 Saisonspiele gewinnen, gerade noch in die Playoffs kommen. Und zu dem Zeitpunkt waren die ja durch Corona und alles so injury-riddled und echt unter den Erwartungen performt. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das passiert. Ist genau das passiert und jetzt hat keiner Bock, gegen die in den Playoffs zu spielen. Das ist schon crazy. Dann gehen wir gleich weiter. Jets 14, Patriots 28.
Kein Kommentar.
kein besonderes Spiel. Auf die beiden Teams können wir in der Offseason noch näher eingehen. Da geht's halt jetzt um nichts mehr. Ich hätte noch einen Stat für Jets-Fans. Nur weil ihr jetzt Trevor Lawrence nicht bekommt, müsst ihr nicht den Kopf in den Sand stecken. Als John Elway gedraftet wurde, der vergleichbar war mit Trevor Lawrence, ging in demselben Draft dahinter Dan Marino, der mindestens genauso war wie er. Als Andrew Luck gedraftet wurde, der auch vergleichbar ist mit Lawrence, ging in der dritten Runde Russell Wilson. Also nur weil man den ersten Pick nicht bekommt und das Jahrhunderttalent, das vermeintliche, heißt es nicht, dass man nicht auch noch später in demselben Draft ein ziemliches Talent bekommen kann.
Außerdem haben sie ja auch noch Darnold und vielleicht wird er auch wieder gut mit einem anderen Trainer.
Ja, und vielleicht holen sie Flacco zurück.
Bitte nicht. Sehr gut. Auf geht's, nächstes Spiel. Ich will was Wichtiges.
Steelers 22, Browns 24.
Das spannend für die, ja, und spannend für die Playoffs, dass die Steelers schon mit Mason Rudolph und
zweite Garde komplett und verlieren nur knapp. Also da.
Also vielleicht so ein kleiner Sneak Peek auf die Playoffs, wenn die da so ein bisschen.
Browns waren aber auch ganz schön injury rattled und COVID rattled. Also ich würde jetzt nicht allzu viel rein.
Aber du musst, man muss dazu sagen, das Matchup ist ja schon die Woche, das Rematch. Und ich glaube, die Browns sind nicht weniger COVID-rattled, als sie in dem Matchup waren.
Ja, das stimmt weil wohl.
Die spielen komplett ohne Coaching-Staff.
Und der ist auch nicht im Training dabei.
Wer?
Der Coaching-Staff, der macht nur...
Das stimmt.
Also per Videochat ist er dabei.
Ja. Ziemlich mieses Jahr.
Jo.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, solange die Steelers Offense tief wirft, sind sie einfach saugefährlich. In der Zeit, wo sie jetzt so einen Down hatten, haben sie einfach nur dieses Kurzpassspiel mit Big Ben gemacht, was ziemlich hässlich war anzuschauen. Jo. Und sobald die tief werfen, selbst mit Mason Rudolph, ist die Offense einfach so gefährlich mit den Receivern. Das ist brutal.
Ja. Zwei richtig gute Receiver und Juju Smith-Schuster ist auch dabei.
Genau. Alright. Gehen wir weiter. Falcons 27, Bucks 44.
Ja, ich finde, das wichtigste Takeaway aus dem Spiel ist, hoffentlich ist Mike Evans nicht verletzt. Und falls ja, ist AB nur, oder kann AB die Form halten von der Woche für die Playoffs, dann sind die immer nur dangerous.
Die zerstören echt gerade richtig. Ist beeindruckend und einfach ein bisschen mehr Laufspiel, ein bisschen mehr Play-Action, ein bisschen tougheres Team geworden während der Saison. Wenn sie nicht nur versuchen zu werfen und Spread zu spielen, sind sie auf jeden Fall geiler und auch für die Playoffs wahrscheinlich besser geeignet.
Ja, ich find's cool, dass die Bucks zweimal in der Saison geschafft haben zu peaken. Also einmal Anfang der Saison und jeder dachte, oh Gott, viel zu früh. Und dann gingen sie nochmal runter und jetzt sind sie wieder genau zum richtigen Zeitpunkt heiß.
Die haben auch das einfachste Matchup wahrscheinlich gegen Washington. Deren Offense ist ja nicht existent praktisch. Ja.
Das zeigt auch, dass es eine echt schlaue Idee war, von Brady in die NFC zu gehen und nicht in die AFC. Wenn man sich mal anschaut, dass ein 10-6 Team in der AFC nicht in die Playoffs gekommen ist und jetzt kriegt er in der NFC so ein Team wie Washington in der ersten Runde. Und die Route zum Super Bowl ist eh deutlich einfacher. In der
sogar NFC. Brady wusste ja nicht, dass die NFC East komplett Trash ist.
Ja. Ja, das stimmt. Alrighty. Wollen wir weiter?
Auf geht's.
Vikings 37, Lions 35. Ich habe hier einfach einen Kackhaufen-Emoji dahinter gemalt, weil mir sonst nichts dazu eingefallen ist. Ich glaube, das sind zwei Top-Kandidaten, die wir einfach jetzt ignorieren und in der Offseason dann eine ganze Folge drüber machen, über deren Zukunft und wo die so hingehen. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
Nee. War nicht interessant für die Playoffs. Also...
Perfekt. Dann gehen wir gleich zu den Dolphins. 26, Bild 56.
Jo. Josh Allen ist einfach MVP-Level, wenn Rodgers nicht da wäre. Die Offense ist unfassbar gut. Zurzeit OC jetzt ganz heißer Head Coaching Candidate danach.
Yes, he's gone.
Obwohl sie nicht so wirklich gutes Run Game haben. Allen kann laufen, wenn es wichtig ist, und die Passing Offense ist halt einfach Money. Und die Defense ist tough und macht es dem Gegner nicht leicht.
Ja, mir fällt sogar schwer, die Rush Offense überhaupt zu bewerten, weil sie so wenig laufen.
Ja.
Also als jemand, der gegen Josh Allen im Fantasy-Finale gespielt hat und dann die ganze Zeit nur drauf gehofft hat, dass sie endlich laufen, und sie haben es einfach nicht gemacht, egal wie weit sie vorne waren, kann ich das ganz gut beurteilen. Aber vielleicht können die super laufen, aber sie machen es einfach nicht.
Also gegen die Dolphins, ich habe das ganze Spiel gesehen, da haben sie in der zweiten Hälfte sind sie mit den Backups relativ viel gelaufen und aber auch über die Dolphins gnadenlos drüber gelaufen.
Ja,
krass. Ouch. Also warum auch ein bisschen man Ouch für die Dolphins.
Aber die Bills sind trotzdem dieses Jahr 1700 Yards gelaufen. Über die Season. Kommt nicht so rüber, also auch 16 Touchdowns. Ist, ich denke mal, jetzt nicht so schlecht.
Also, warum sollte man auch viel laufen, wenn die Offense trotzdem so erfolgreich ist? Ist nur die Frage, ob du dann den Switch umlegen kannst, wenn das Passing-Game halt mal nicht so gut funktioniert.
Aber alle Fälle spannendes Team.
Und
über die Dolphins freue ich mich schon auf die Offseason. Die haben eine bright future, meiner Meinung nach.
Definitiv. Ich habe noch eine Frage für euch zu dem Spiel. Dolphins, Bills. Von welchem Team wärst du die nächsten 5 Jahre lieber der Fan?
Bills.
Ich auch. Die Dolphins sind auch sehr sympathisch, aber ich finde, Allen ist also zu diesem Zeitpunkt für die nächsten 5 Jahre einfach überzeugender. Also Tour ist zwar noch am Anfang, aber selbst Allen war ein bisschen dominanter in seiner Rookie-Season als Tour.
Ja, das stimmt. Dachte nur, das war eine coole Frage, weil es beides so junge Teams sind. In der einen hast du die Top-Defense und auch einen super Coach dazu und einfach unendlich viele Draft-Picks und Geld.
Ja.
Und die anderen haben halt ihren Quarterback schon.
Ja. Aber ich finde, solange Josh Allen einfach das spielt, was er zurzeit spielt, ist einfach
brutal.
Einfach fast nicht zu stoppen. Bin gespannt, wie die aussehen, wenn die jetzt einen neuen OC bekommen, ob wie viel er war, wie viel ihm der geholfen hat oder ob der noch so Down-Years bekommt. Ja. Aber mit seinem Armtalent ist eigentlich völlig egal, was du spielst.
Also der Schritt von letzten auf dieses Jahr war auf jeden Fall einfach nur brutal von Josh Allen.
Was so eine Throwing-Motion-Anpassung so alles ändert, ne?
Ja.
Yes. Bisschen anders werfen, das ganze Spiel ist anders.
Ja,
es ist krank. Also für alle, die aktiv spielen, Off-Season-Grind lohnt sich auf alle Fälle.
Yes, definitiv. Alright, wollen wir weiter?
Ja. Jo.
Cowboys 19, Giants 23. Ich glaube, das sind auch zwei Top-Kandidaten, auf die wir in der Offseason dann näher eingehen.
Jo.
Einzige, was man zu den Giants sagen kann, ihr habt die wichtigste Person in eurem Franchise gefunden, und zwar den Head Coach. Der ist auf jeden Fall...
Ja.
Der ist,
und ich finde auch, Fall die der Defense richtige. Ist auch richtig gut.
Ja. Genau. Die Line vor allem ist geil.
Hätte ich nicht gedacht.
Haben wir alle nicht gedacht.
Jeder hat sich lustig gemacht über Dave Gettleman, den Giants GM, was der für Leute holt. So wie Blake Martinez, der einfach immer 10 Yards down the field Tackles macht. Aber wenn der einfach solche 3 Fettsäcke in der D-Line vor sich hat und nie einen Blocker ins Gesicht kriegt, dann ist der halt genau der richtige Spieler sogar für das Scheme.
Ja.
Einfach eine Tackle-Maschine.
Einer, der abräumt auf alle Fälle. Gut aufgebaut. Überraschenderweise, ehrlich gesagt.
Ja, und ich glaube, die Titans bereuen es jetzt im Nachhinein ziemlich, dass sie Logan Ryan nicht gesigned haben. Der ein echt geiles Jahr gespielt hat, und die Titans Defense ist einfach absoluter Abfall.
Jo.
Gut, eine Sache habe ich noch. Bisschen Hate zu verteilen. Daniel Jones Passer Rating over the season 78,9. Wenn Daniel Jones den Pro Bowler Evan Ingram targetet, 63,2. Das war vor Woche 17.
Ja. Also da ich und Roman einmal drüber geredet, als wir den Stat gelesen haben. Ich finde, dass die halt, glaube ich, einfach ganz viel Plays halt schemen oder er sein Outlet ist, wenn er halt einfach nichts sieht, dann wirft er halt einfach mal blind zu Engram und der macht schon einen Play.
Der Engram hatte auch krasse Drops. Also
ja, auf alle Fälle. Also ich bin auch kein großer Engram-Fan, aber ich glaube, dass das sein
Go-To-Guy war. Und dass er ein Pro Bowl ist, ist glaube ich einfach nur, weil die Titans dieses Jahr einfach alle durch die Bank nicht überzeugt haben.
Ja, ja, weil er einen Namen hat, glaube ich, einfach ein bisschen.
Und ja, Giants, der hat halt einen Namen als Receiving Titan.
Und die Giants sind halt ein Big Market mit vielen
Fans. Genau.
Und die Packers sind halt zum Beispiel kein großer Market und haben jemand wie Robert Tonyan, was hatte der? Über 16 Touchdowns auf
jeden 16 Fall. 16 Touchdowns, glaube ich.
12,
16 glaub ich. 12. Nicht, ja, genau.
16, 12 oder 11. Aber hat auch den Franchise-Rekord eingestellt für Titans und genau. Hat auch einiges an Yards gemacht und hat geil gespielt.
Also der hat es definitiv mehr verdient als Evan Engram, finde ich.
Ja. Aber ist halt nicht so athletisch und auch nicht so flashy Plays wie Engram, der halt einfach mal 80 Yards die Sideline runtergeht oder was.
Yes, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Saints 33, Panthers 7. Habt ihr irgendwas dazu zu sagen? Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel von dem Spiel gesehen.
Ja, nicht. Kam auf Red Zone nicht viel. Die waren halt... Ich bin gespannt. Die Offense ohne Camaro ist halt irgendwie langweilig. Also die Offense ist allgemein langweilig, weil Breeze nicht werfen kann.
Ja.
Oder nicht, weil er als 10 Meter werfen kann.
Ja.
Schwierig. Die, glaube ich, haben eine schwierige Road in den Playoffs, weil die halt einfach keine Big Plays kreieren können, vor allem wenn Camara jetzt wirklich nur raus ist die Woche.
Mhm.
Ja. Die spielen gegen die Bears, ne?
Ja, genau.
Das wird spannend, wenn die halt einfach nicht laufen können. Wenn sie wieder viel mit Trubisky laufen können, die Bears da, glaube ich, schon eine gute Chance.
Ja.
Die einfach nicht so well suited sind für Playoffs, wenn die halt einfach keine Explosive Plays generieren können, vor allem ohne
genau. Kamera. Genau, da sprechen wir später eh nochmal drüber.
Jo.
Sonst noch jemand was zu dem Spiel? Ich habe noch eine Sache. Teddy Bridgewater ist kein Top 20 Quarterback. Wurde gebencht in dem Spiel. Und vor dem Jahr haben mir Leute wie Ale gesagt, dass die Raiders auf jeden Fall Teddy Bridgewater holen sollten und der viel besser ist als Carr.
Ist er nicht.
Naja.
Aber er ist sicher besser als Wentz.
Oh.
Dieses Jahr schon. Das ist nicht schwer.
Ja, gut. Der war gut. Alright, gehen wir weiter. Cardinals 7, Rams 18.
Ja.
Ja, Battle of the Backups. keine Ahnung, wie verletzt Murray wirklich ist. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Aber er muss jetzt eh nicht in den Playoffs ran, also ist egal.
Ja. Freut er sich wahrscheinlich drüber.
Über die Rams erzählen wir später eh noch was im Matchup Preview für die Playoffs dann. Aber ich Rams Defense war sehr gut wieder. Und Cardinals Offense hat mich auch überrascht. Cardinals Defense. Die spielen die letzten Wochen schon sehr gut eigentlich. Und haben wirklich wieder sehr gut gespielt, obwohl sie jetzt nicht so krasse Big Names hatten und Isaiah Simmons zum Beispiel ja noch nicht wirklich was gemacht hat diese Saison. Mhm.
Ich finde, man hat einfach gesehen, dass die Cardinals Offense ohne den Running Threat von Murray einfach nicht so gut ist, weil das Passing Scheme halt null versatile ist. Die machen halt so relativ Standard-Plays. Noch nicht so kreativ. Bin ein bisschen enttäuscht von Kingsbury, dass er im Passing-Attack nur nicht so variabel ist. Sie laufen halt gut und Murray kann halt einfach immer gut oder ist immer gut für ein Scramble. Und solange die keine Stacked Boxes bekommen, solange Murray nicht laufen kann, tun sie die echt schwer in der Offense. Vor allem gegen gute Teams wie jetzt die Rams, aber...
Aber war Murray auch nicht an der Schulter verletzt?
Ja, der hat A Throwing Shoulder Injury gehabt nach dem Hail Mary Spiel. In dem Spiel danach hat er sich, glaube ich, die Schulter irgendwie ein bisschen angezwickt. Aber dann
zweimal halt, Schulter auf jeden Fall.
Ja. Also einfach tough mit Injuries natürlich, aber.
Ja, aber am Anfang fand ich von Kingsbury cool. Er hat überall in der NFL so ein bisschen in den Schemes geklaut. Alles, was funktioniert, hat er sich auch so ein bisschen abgeschaut und das sehe ich irgendwie gar nicht mehr. Die spielen halt so ihr Ding runter und Murray soll halt, soll die Offense Special machen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ja, wie gesagt, halt einfach kein versatile Scheme mehr, keine...
Genau. So wie die Seahawks lange gespielt haben.
Ja.
Ähnlich.
Ja, voll.
Gut, ich habe nur noch eine Sache. Ich finde es ziemlich crazy, die Rams haben wahrscheinlich einfach den besten D-Liner und den besten DB der Liga. Was Ramsey jetzt die letzte Hälfte von der Saison wieder gespielt hat.
Ja.
Crazy. Hopkins hatte 10 Targets, 4 Catches, 35 Yards. Und das halt einfach, das macht Ramsey einfach mit jedem Top 5 Receiver der Liga.
Der ist Money.
Das.
Yes, yes, ja. Wir gehen weiter. Packers 35, Bears 16.
Let's go! MVP Chance höre ich im Hintergrund und zwar absolut zu Recht. Der wird's auch werden. Aber nicht nur das. Packers spielen einfach super Football. Rodgers hat die meisten Touchdowns seiner Karriere geworfen.
Echt? Hat er?
Ja.
Crazy.
Hat seinen eigenen Rekord nochmal gebrochen und hat auch vom Passer-Rating irgendwie 122 über die ganze Saison. Das ist, glaube ich, das zweite oder drittbeste All-Time an Passer-Rating über eine ganze Saison.
Second All-Time und der beste All-Time ist auch
Rodgers. Von 2014 oder so. Ja. Maschine. Und auch schön bisschen, haben gut gespielt und die Bears hatten halt ein bisschen Glück sogar durch den Muff Punt und so.
Ja,
und definitiv. Durch den getroffenen 80-Yard-Touchdown, sonst hätte das noch richtig böse werden können.
Aber mit einem gedroppten 80-Yard-Touchdown von MVS kann man als Packer eigentlich auch rechnen jede Woche. Das muss man mit einplanen.
Alle zwei Wochen oder drei gibt es den leider.
Ich fand's witzig, dass Rodgers vor ein paar Wochen gemeint hat, mein Down-Year ist ein Career-Year für jeden anderen Quarterback und er spielt halt nicht mal seine beste Saison und bricht seine eigenen Rekorde. Und das wäre eine Saison, die sich jeder Quarterback einfach nur wünschen würde. Und er spielt nicht mal seine beste Saison.
Stimmt schon. Aber da ging es ja vor allem über die letzten zwei Saisons, wo er nicht so viele Touchdown-Würfe hatte. Ich meine, gut, keine Ahnung, was war das? 27 Touchdowns, 2 Picks oder so. Das ist schon trotzdem geisteskrank.
Und da war die Offense halt trotzdem sau effektiv. Letztes Jahr vor allem.
Ja, aber das sind halt nicht die Zahlen, die man gern sehen würde als Fan. Und jetzt ist natürlich ein bisschen mehr.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Haben die Packers geschafft, eine ihrer größten Schwachstellen ein bisschen auszubessern mit ihrer Run-Defense? Am Anfang vom Jahr habe ich mir immer die Packers aufgeschrieben, wenn ich, macht auf keinen Fall Sportwetten, ihr verliert nur Geld, aber wenn ich Sportwetten gemacht habe, habe ich immer auf den Running Back gesetzt, der zum Beispiel gegen die Packers gespielt hat. Das hat immer geklappt, weil die Run-Defense einfach so erbärmlich war und die letzten 3, 4, 5 Wochen sind sie echt solide gegen den Run geworden. Hast du das auch beobachtet, Roman?
Habe ich auch beobachtet und habe ich mich sehr gefreut. Fetten wurde auch viel kritisiert für dadurch, dass die Defense einfach schlecht gegen den Lauf ist und er gambelt relativ viel auch und das ging am Anfang der Saison einfach oft schief, weil dann die Leute das falsche Gap geshootet haben oder was auch immer. Und jetzt sind sie aber ziemlich sound und er hat halt relativ viele Run-Blitzes, wo ein DB noch in Gap zusätzlich schießt oder so.
Okay.
Da haben sie dann auch ein paar Mal was gefressen gegen die Bears, wo dann, das war eine RPO und dann ist der DB geblitzt und dann haben sie halt einen Slant gefressen.
Ja,
aber dafür haben sie wenigstens den Lauf gut gestoppt. Und
was mit, auch eigentlich mit, ein guter Approach ist gegen die Bears.
Und mit Snacks Harrison haben sie jetzt hoffentlich noch in der Mitte ein bisschen einen Elite Runstopper und dann Snacks. Ja, einen ordentlichen Fettsack auf Nose mit Kenny Clark auf einer Dreiertechnik und dann Gary, der viel besser spielt auch, das hilft auch auf jeden Fall gegen den Lauf. Gary und Za'Darius Smith oder was auf End, dann sind die schon echt sehr solide.
Ich habe mir mal die Stats aufgeschrieben. Woche 17 hatte Montgomery jetzt von den Bears 22 Carries für 69 Yards und einen Touchdown. 3,1 Yards per Carry und Montgomery war eigentlich as hot as it gets als Running Back die Wochen davor. Week 16, Derrick Henry, 23 Carries für 98 Yards, 0 Touchdowns, was gegen Derrick Henry eigentlich echt ein Erfolg ist.
Aber der hat auch das letzte Quarter nicht gespielt.
Ja, aber wenn man das Spiel gesehen hat, das war das Snow Game gegen die Titans, haben die Packers dominiert, dass Derrick Henry auch einfach überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Und Woche 15 gegen die Panthers, gut, da waren sie eh überlegen, aber Trotzdem hat von denen ihren Running Backs auch niemand was gemacht. Also es schaut schon gut aus.
Ja, ja. Und Underappreciated Hero ist auch noch Kamal Martin. Den habe ich ziemlich gehatet, als sie ihn aus dem College rausgedraftet haben. 5. Runde,
der, glaube ich. Sag nochmal dazu, wo der spielt.
Das ist der Mittellinebacker. Oder okay. Also sie haben im Trainingslager fanden sie ihn schon geil und dann hat er sich verletzt und so weiter. Und yes. Ich dachte eigentlich, dass er einfach zu langsam ist, also zu langsam readet und dann schießt er schon rein, aber einfach, dass er nicht checkt, was abgeht. Aber der checkt echt jetzt im Moment richtig, was abgeht und ist immer um den Ball rum und
das ist geil.
Mehr gegen große Vorblocker hat er ein bisschen Schwierigkeiten, aber nuschelt einfach rein, wenn es sein muss. Also auf jeden Fall geil. Und endlich mal ein Linebacker mit Speed bei den Packers, gefällt mir schon auch gut.
Nice. Gianni, wolltest du noch was sagen?
Ja, witziger Funfact vielleicht über die letzte Saison. Die Chiefs waren fast die gleiche Defense wie die Packers dieses Jahr. Die haben richtig schlecht gestartet. Die haben eine richtig fancy Defense mit Chuck Spagnuolo.
Steve Spagnuolo.
Genau. Der Defense-Coordinator von den Chiefs. Ja. Und die haben auch richtig halt eine fancy Blitz-Defense, die halt sehr aggressiv ist. Da wo halt auch wichtig ist, wer welches Gap wie shootet und so weiter und so fort. Und solange da die Abstimmung nicht stimmt, waren die halt einfach grottenschlecht, die Defense. Und die waren nur so gut, weil Mahomes halt da war. Aber als dann alle verstanden haben, wie die Defense funktioniert und was eine Aufgabe ist, waren die auch richtig geil in der Defense, auch vor allem dann Richtung Playoffs hin. Und deswegen
gutes Omen vielleicht. Hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht.
Ja. Yes.
Voll.
Alrighty.
Da habe ich ja jetzt ein gutes Gefühl für die Playoffs.
Und erste Runde raus.
Erste Runde spielen wir zum Glück nicht.
Okay, Chargers 38, Chiefs 21. Chiefs ohne Mahomes natürlich.
Ja. Und ohne Running Back Starter und ohne alle Starter.
Ja.
Alles haben trotzdem gescored, weil die Chargers irgendwie Mist bauen.
Ja.
Und ich trotzdem ist der DC von den Chargers jetzt in Head Coach Talks reingerutscht, wie auch immer.
Ja. Nein, in neue DC-Coach.
Ah, also neue DC-Coach.
Ja, ja. Nee, die Raiders haben ihn zum Beispiel interviewt.
Ah, okay.
Naja, das ist ein anderes Thema. Nein, ich finde den Approach von den Chiefs ganz cool, dass du hast die Bye-Week und du benutzt aber nicht die Bye-Week als Bye-Week, sondern du benutzt Woche 17 als Bye-Week und dann in der Bye-Week, in der echten, bereitest du dich einfach brutal schon auf das Matchup vor, so dass die Leute eigentlich keine Pause haben. Finde ich schlauer, als die Bye-Week richtig auszunutzen.
Ja, kann einen halt auch in Arsch beißen. Siehe Ravens letztes Jahr, 2 Wochen Pause. Die beste Offense und geölte Maschine lief eher sehr unrund.
Ja, aber gut, für die Chiefs lief es letztes Jahr auch nicht so rund am Anfang gegen die Texans. Ich glaube, 24-0 waren sie hinten und hat auch einfach keinen Unterschied gemacht. Ja.
Zu gut. Ja. Ich fand, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von Herbert. Ich hätte gedacht, er braucht ein bisschen länger, um in die NFL reinzukommen, weil die heute in Oregon eine sehr, eine easy peasy RPO Offense ein bisschen spielen und da ganz viele Screens und keine Reads für einen Quarterback so richtig. Ich hätte gedacht, er braucht ein bisschen, der hat einen Monster-Arm und deswegen wurde er wahrscheinlich auch gedraftet, aber
du hast ihn wahrscheinlich mehr erwartet wie, Josh Allen erwartet.
Genau, der die
schon nicht schlecht war am Anfang. Genau, aber halt noch nicht so wirklich überzeugend mit seinem Arm.
Ja.
Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, Chargers, ihr habt eine richtige bright future mit Herbert. Und dem Roster allgemein. Ich finde das Roster echt gut.
Ja.
Als Raiders-Fan kann ich aber nur sagen, bitte seid so dumm und hired Jason Garrett, den ihr tatsächlich zu einem Headcoach-Interview eingeladen habt. Warum auch immer der Mann gerade noch ein Headcoach-Interview bekommt. Ich würde einen Tag lang feiern, wenn die wirklich Jason Garrett signen.
Naja, so gut aber wie die Giants.
So weit wird's nicht kommen.
So gut wie die Giants Offense war, war das ja offensichtlich, dass der Headcoaching-Jobs bekommt.
Ja, genau. Sehr gut. Mir gefällt der Hate. Können wir weitergehen. Jaguars 14, Colts 28.
Ja, einfach schon scheiße, dass die Colts da so viele Probleme mit den Jaguars hatten. Und echt, also das war ja wirklich bis zu dem Garbage, also diesen Score mit 2:30 oder so. waren mit richtiger Aufholjagd und da war das vom Gefühl her so gerade am Swingen, so okay, vielleicht kommen doch die Dolphins in die Playoffs.
Yes. Definitiv.
Aber die Colts haben den Jaguars schon den ersten Sieg geschenkt am Anfang. Ja. Also
haben die das erste Matchup verloren?
Ja, das war das
Week One Woche Game.
Echt? Ja. Ach was, ach witzig, da habe ich gar nicht mehr im Kopf. Der eine Sieg, den die Jaguars hatten.
Ciao, Gianni.
Schön was. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter,
bis Gianni
wieder da ist.
Schon da.
Easy. Ich habe aufgeschrieben, Jonathan Taylor ist jetzt am Ende der Saison genau das geworden, was ich pre-Draft erwartet habe von ihm. Und dann am Anfang von der Saison war ich sau enttäuscht von ihm. Hi, Gianni. War ich sau enttäuscht von ihm, dass er so underperformed hat eigentlich, weil ich echt viel von dem erwartet habe. Aber jetzt, die Offense läuft ja eigentlich durch ihn und muss auch durch ihn laufen, weil wenn du Rivers Run-Game und Play-Action-Pässe gibt, kann der schon noch effektiv sein, aber wenn du Noodle-Arm Rivers die ganze Offense gibt, dann funktioniert es halt in 2020 oder 2021 nicht mehr.
Aber ich denke, echt... am Anfang war der halt nicht so präsent da, weil er halt auch vierter Running Back war praktisch, weil die hatten
Training Camp, ja.
Ja, ohne Training Camp verkürztes Training Camp, keine Preseason, da hat er auch nicht wirklich die Chance gehabt, sich einzuleben in der NFL.
Ja. Und hat er jetzt aber eindeutig gemacht. Also das ist schon sehr gut.
Was ich auch krass fand, ist, dass wenn der mal während der Saison einen Fumble oder einen gedroppten Pass hatte, dass er sofort gebencht wurde für Wilkins und dem sozusagen kein Raum für Fehler gelassen wurde. Das fand ich schon sehr hart, aber am Ende hat sich's anscheinend ausgezahlt. Also
ja, am Ende hat das offensichtlich funktioniert, was sie gemacht haben. Kann man jetzt im Nachhinein schwer sagen, dass es falsch war. Obwohl in dem Moment immer dachte ich mir dasselbe wie du, ja. Alright, gehen wir zum nächsten Spiel. Seahawks 26, 49ers 23.
Oh. Ich glaube, das Niners-Jahr war halt einfach early gone mit Injuries gegen die Jets, glaube ich, mit 3 ACLs, glaube ich, in einem Spiel.
Das war ja das Stadion, wo sie dann alle sich geweigert haben, da zu spielen.
Ja, stimmt.
Ja. Weil der Boden irgendwie neu war, ja, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, über die werden wir in der Offseason sicher nur genug drüber reden. Immer sagen, die Offense war halt ohne Quarterback irgendwie immer schwer, aber Shanahan ist immer nur crazy gut. Ich glaube, die Seahawks Defense war die letzten Wochen wirklich Elite und die haben trotzdem mit CJ Beathard 23 Punkte gemacht.
Ich habe auch aufgeschrieben, Respekt an Shanahan, was der immer aus solchen Rotz-Teams noch rausholt, auch die letzten Jahre, wenn sein Starting Quarterback verletzt ist.
Ja. Und die Defense war auch richtig krass, weil die Hawks, glaube ich, bis zum vierten Quarter hatten die irgendwie 100 Yards Offense oder so.
Ja.
Und dann nur diesen Turnaround im vierten Quarter.
Ja,
Ja, genau. Aber die ganze Offense war irgendwie bei 110 Yards oder so im Anfang vierten Quarter. Und das war schon echt Respekt da an die Defense, trotz der ganzen Injuries. Da ist Salah als Head Coach Candidate. Hat jemand echt einen krassen Job gemacht für das, dass da so viele Spieler irgendwie raus waren und
finde es auch ziemlich bitter, dass Salah jetzt in dem Jahr so einen Schritt gemacht hat und ihm auch so Key Guys gefehlt haben und trotzdem die Defense so krass performt hat. Und jetzt habt ihr ihn für nächstes Jahr halt eigentlich schon sicher nicht mehr, weil er einfach Head Coach wird. Und es hat euch dieses Jahr aber einfach überhaupt nichts gebracht. Und letztes Jahr hatte ich das Gefühl, waren sie immer noch ein bisschen Vanilla on Defense und haben viel aus ihrem Talent halt einfach gemacht, weil sie einfach brutales Talent hatten. Dieses Jahr hat man echt sehen können, dass es auch einfach Coaching war.
Ich denke, letztes Jahr wäre er auch eventuell zu einem Head Coach geworden, wenn die 49ers nicht bis zu den Super Bowl gekommen wären, dass die ganzen Leute warten mussten, um ihn zu interviewen bis nach dem Super Bowl, wo die meisten aber ihren Head Coach schon haben wollten. Und dieses Jahr sind sie ja nicht in den Playoffs und deswegen denke ich, kriegt er deutlich mehr Interviews und wahrscheinlich auch einen Job.
Ja, definitiv. Alrighty. Gehen wir zu Titans 41, Texans 38.
Ich glaube, da kann man nur sagen, dass Watson einfach geisteskrank ist. Der ist so gut mit so einem Scheiß-Team.
die ja. Defense, beide Teams keine Defense haben.
Ja, die Titans Defense ist natürlich auch für den Arsch. Ja.
Ja, aber Watson kann einem echt nur leid tun.
Ja, auch also, dass sie jetzt, was haben sie jetzt? Nummer 3 Pick oder so, also eine Rotsaison, man denkt sich nur so, ja, okay, zumindest haben sie einen High Pick und können dem irgendwie supporten. Also sie haben, glaube ich, weder einen First noch einen Second Round Pick oder so mit dem.
Die picken als erstes in der dritten Runde.
Ja, und das kann dann nur leid tun, wenn du so einen Typen hast und dann so einen Roster und halt einfach nicht wirklich eine Future draus machen kannst.
Genau, du hast ja nicht mal jemanden im Roster, den du jetzt traden könntest, um auch nur einen Second Round Pick oder sowas zurückzubekommen. Also
ja, die einzigen, die man traden könnte, das sind also so J.J. Watt, aber dann stellt sich halt die komplette Fanbase gegen die Texans.
Mhm. Also. Und was kriegst du jetzt für J.J. Watt noch? Der ist alt und zwar noch gut, aber du musst ihn trotzdem bezahlen und also es ist kein schlauer Move, den zu holen für irgendwas Höheres als einen Third-Round-Pick oder sowas. Könntest Brandon Cooks traden, dann hast du wieder gar keinen Receiver. Ist alles nicht so schön.
Und Geld hast du halt keins.
Genau. Also Watson ist echt das perfekte Beispiel dafür, dass du als QB auch einfach eine Mannschaft um dich herum brauchst. Watson ist clearly ein Top-5-QB und das Team ist einfach Abfall. Egal, wie sehr er es versucht, noch zu retten. Ja gut, auf die Titans gehen wir eh noch mehr ein später. Henry hat die 2000-Yard-Season auf jeden Fall verdient.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall noch sagen. Gehen wir weiter. Raiders 32, Broncos 31. Ja. Jacobs hat der Sieg so gut gefallen, dass er erstmal ordentlich Party gemacht und dann einen Unfall gebaut hat. Good old Raiders. Ja, ich muss sagen, ich habe am Ende vom Spiel wie ein echt guter Fan gegen die Raiders geroutet, damit wir den besseren Draftpick kriegen. Aber Raiders sind einfach zu Elite am Ende von Games. Und haben das Ding halt noch nach Hause gefahren. Passt schon. Broncos sind behindert. Kann man schon mal ihnen noch eine mitgeben. Ich glaube, ihr habt nichts mehr zum Spiel zu sagen, oder?
Nee.
Die beiden Mannschaften bereden ohne Worte. In der Offseason. Gehen wir zu Washington 20, Eagles 14. Alle.
Sehr stark den 6. Pick secured.
Ja.
Und ja, also diese ganze Kontroverse mit dem Quarterback-Benchen, also es kam am Samstag, glaube ich, schon ein Report drauf von diesem Beatwriter von den Eagles, dass halt die komplette zweite Hälfte der Backup-QB reinkommt. Und also deswegen würde es mich eigentlich nicht verwundern, dass er auch wirklich reingekommen ist, wenn das eh der Plan war. Ich glaube, der ist im letzten Contract Year wahrscheinlich und dann lässt du den halt, also warum hätten sie auf Sieg spielen sollen? Also viele andere Mannschaften machen das auch nicht. Und nur weil's, also ich denke, dass die kriegen so viel Hate, weil es während der Primetime geschehen ist. Hätten die um 19 Uhr gespielt, dann wäre das komplett untergegangen. Und es war halt so blöd, dass halt das andere Matchup der NFC East schon gespielt hat und dann sozusagen alles von denen abhing. Und dass halt jeder dann zugeschaut hat, weil sonst kein Football lief.
Also irgendeine Mannschaft hat das vor 2-3 Jahren auch gemacht. Die haben am Ende einfach alle Starter vom Feld genommen, damit sie den First Pick securen. Ich weiß nur noch, dass der Pick dann Bust war, deswegen war es lustig, aber ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft das war. Es ist auch eigentlich smart von Peterson, aber wenn du deiner Mannschaft halt das ganze Jahr und die ganze Woche sagst, dass sie die Work reinstecken müssen, damit wir das Spiel gewinnen und sowas, dann fühlst du dich als Spieler halt einfach verarscht, wenn dann sowas passiert. Weil dann hat der Headcoach dich offensichtlich angelogen.
Vor allem, wenn dann ein Quarterback reinkommt, der nicht mal einen Snap handeln kann. Also es ist ja wirklich pathetic gewesen. Der wird auch auf jeden Fall nicht verlängert, der Gute. So wie das war echt.
Was mich aber freut, ist, dass Alex Smith in die Playoffs kam und absolut Comeback Player of the Year ist dieses Jahr.
Ja, kann man schon sagen.
Also.
Definitiv.
Von am Anfang war ich nicht so überzeugt. Rotation bis Starter und dann Playoffs schon gut.
Ja. Yes. Gut, das war schon die Woche 17. Wollen wir weitermachen mit unserem Shard of the Week?
Erklär doch mal, was das ist.
Hat sich jeder einen rausgesucht. Das ist wie der deutsche Schurz. Ihr könnt gern mal Shard googeln. S-H-A-R-T, dann wisst ihr, was wir meinen. Es geht eigentlich um den schlechtesten Move, um den Move, der uns am meisten genervt hat in der Woche. Einfach das, was einen am meisten aufgeregt hat. Ich würde mal anfangen und ich nehme einfach die Giants-Spieler und Fans, die sich auf Social Media aufgeregt haben, dass sie nicht in die Playoffs gekommen sind, weil die Eagles ihren QB gebencht haben. Ihr habt 6 Spiele gewonnen. 20 Mannschaften in der NFL haben mehr Siege als ihr und ihr weint drum, dass ihr nicht in die Playoffs gekommen seid. Also einfach mal vielleicht ruhig sein und auf die nächste Saison sich vorbereiten, anstatt da jetzt rumzuweinen. Das hat mich schon ziemlich aufgeregt.
Also was mir beim Anschauen, also von der Red Zone auf, also krass aufgeregt hat, war einfach die Dummheit von Worley, auch wenn es in einem Spiel war, wo
erklär mal, was der gemacht hat.
Also er, also es war nur noch wenige Sekunden zu spielen, ich glaube 17 oder 18.
Und Darryl Worley, Cornerback von den Raiders.
Genau. Und die Broncos hatten 17 Sekunden noch, waren glaube ich 60 Yards oder 50 Yards entfernt. Und der hat dann bei einem Pass, glaube ich, der incomplete war. Nee, der Pass war complete. Der Ball lag dann am Boden, er hat den Ball genommen, ist weggelaufen und hat dann dadurch, dass er dann eine Strafe für Delay of Game bekommt, hat er die Zeit angehalten und denen nochmal 5 Yards extra gegeben und der Brandon McManus, der Kicker von den Denver Broncos, der auch lange Dinger reinhaut, der hätte den mit etwas Glück auch reingehauen und dann
wäre das... Der war also geblockt, deswegen, der Kick, ja. Also er hätte auch reingehen können.
Ja, und wenn der reingegangen wäre, wäre es halt komplett dumm gewesen. Also seine Aktion. Aber also auch abgesehen davon, dass die sowieso nicht in die Playoffs kommen konnten, wäre es halt trotzdem ein sauderdummer Move gewesen. Also
ja. Aber Raiders sind halt End of Game einfach so elite, dass das keinen Unterschied macht, wie schon vorhin gesagt.
Es liegt am guten Coaching auch vor
allem. Ja, Mann. Ja, Mann.
Ja. Also mein Moment, über den ich mir am meisten aufgeregt habe, war die Texans Defense, die gegen die Titans bei einem Tight Game die Bombe mit, was waren es nur, 20 Sekunden oder so auf der Uhr?
Ja. Oh, 19.
Die AJ Brown Bombe, also für alle, die es nicht mehr im Kopf haben, die waren Tight Game, eigentlich schon way too overtime und sie haben einfach, ich glaube, sie haben Cover 4 oder so gespielt, also 4 tiefe Leute, die halt einfach hinten verteidigen sollen. Und der Mittler, der tiefe Typ, hat sich einfach gedacht, egal, 20 Sekunden, die kann einfach mal nach vorne breaken und den Typ, der 20 Yards den Ball fängt, ist völlig egal, ist nicht den Ball fangen lassen. Dafür macht AJ Brown halt 60 Yards, passt. Also, guter Call, krasses Play und gewinnt das Spiel. Also, für die Texans vor allem, die haben ja nicht mal ihren eigenen Pick gespielt, also die hätten nur den Dolphins nur 2 Positions oder so kosten können, also werden neben mal, dass man sich denkt, ja okay, die haben halt für ihren Pick gespielt, aber macht ja keinen Unterschied. In der dritten Runde ist es auch schon egal, ob es 65 oder 67 ist. Und dann, also ganz dumme Game Awareness von dem Safety, dass er da so nach vorne jumpt.
Definitiv.
Ja, ihr habt die Großen schon. Ich würde mich einfach hier nochmal über MVS aufregen. Ich verstehe nicht, was bei dem abgeht. Also Contested Catches und so ist er gar nicht so schlecht. Und Wide Open muss nur noch einfach reinjoggen in die Endzone und dann kann er nicht mal einen Ball fangen.
Yes.
Völlig unbedrängt zum Kotzen. Und wenn das in den Playoffs wieder passiert, wird er sowas von gecuttet. Und wenn die Packers deshalb verlieren, keine Ahnung. Und
du wirst ausrasten.
Dann muss ich irgendwas werfen oder so.
Ja.
Naja. Gut, was haben wir als nächstes, Leon?
Wir gehen jetzt weiter zu den Playoff-Matchups in der Wildcard-Round. Wir haben uns dazu gedacht, wir suchen uns jeder, also wir teilen uns auf Roman und Gianni suchen sich ihr liebstes NFC-Matchup raus und Ale und ich das beste AFC-Matchup und wir gehen da mal ein bisschen mehr in Depth rein und schauen uns an, wie zum Beispiel Key-One-on-Ones aussehen, wie die früher gegeneinander gespielt haben, einfach wie das Matchup aussieht und schauen uns die restlichen Matchups auch noch kurz an und geben unsere Game-Picks dazu ab. Roman und Gianni, wollt ihr anfangen mit Rams Seahawks?
Können wir machen.
Na klar. Das Spiel findet am Samstag um 22.40 Uhr statt.
Bin ich schon heiß drauf. Yes. Ist auch das NFC-Spiel, wo ich die Woche, glaube ich, am meisten Bock drauf habe. Könnte richtig geil werden oder wird richtig geil. Ich habe mich ein bisschen über die Rams Offense, habe ich mir ein wenig angeschaut. Wie sie jetzt gespielt haben mit Backup-Quarterback, weil Jared Goff in Woche 16 gegen die Seahawks sich den Daumen gebrochen hat und wahrscheinlich noch nicht werfen kann, weil Drew Brees, der immer spielt, Drew Brees, der spielt ja wirklich mit jeder scheiß Verletzung, der hat sogar, ich glaube, 4 oder 5 Wochen vorletztes Jahr aussetzen müssen, letztes Jahr. Und das heißt, Goff wird wahrscheinlich in den Playoffs gar nicht spielen. Gut. Gianni, willst du noch über die Matchups in der Saison, also ich meine, die sind Division-Rivals, das heißt, die haben in der Saison schon zweimal gegeneinander gespielt. Ja. Wie sah es denn da aus?
Also wir haben jeder ein Spiel gewonnen. Ich glaube, das letzte ging jetzt 20-6 aus und das andere 23-16. Beides knappe Spiele. Jo, vielleicht ganz spannend, die Rams Defense ist on point diese Saison, also wirklich, ich glaube, Number One Total Defense in Scoring, in Yards.
Genau. Definitiv Top 3 Unit in der NFL.
Ja. Überraschenderweise. Genau,
ja, sehr.
Genau, die haben ganz einen krassen Rookie-Corner neben Ramsey, einen guten Safety. Die haben schon echt ganz schön was aus ihrem Team da nur rausgeholt. Und halt Aaron Donald, das Elite.
Leonard Floyd, haben sie ja
Turnaround.
Vor allem haben sie vor der Saison ja echt Leistungsträger abgeben müssen in der Defense und den Defense-Coordinator, genau, einen sehr erfahrenen, älteren Defense-Coordinator hat McVay gegen einen sehr jungen, den niemand kannte, ausgewechselt und jeder dachte sich, was soll denn das? Und die Defense wird ja safe scheiße. Die haben einfach einen riesen Schritt gemacht.
Ja. Was ich echt crazy fand, ich habe mir heute nochmal so ein bisschen informiert zu dem Defense-Coordinator. Der war davor in der NFL nur Outside-Linebacker-Position-Coach, also der hat wirklich crazy. Eigentlich noch gar nichts gemacht. Der war davor bei Vic Fangio, den hat er mitgenommen nach Denver, von da, wo er davor war quasi. Das war schon, also der hat ein bisschen Vic Fangio-Schule, ein richtiges Mastermind in der Defense in der NFL, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Der ist ja auch die Linebacker-Coach gewesen davor, Vic Fangio, also der hat ihm wohl ganz schön was beigebracht. Die spielen schon echt geil Defense.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, beide Matchups waren knapp. Vielleicht spannend, die Rams am in beiden Spielen Russell Wilson einmal 5, einmal 6 Mal gesackt. Und in der Saison hat das Russell Wilson 4 Spiele gehabt, wo er öfters als 5 Mal gesackt wurde. Und er hat 3 davon verloren. Also wenn er viel under pressure ist, tun sie die da ganz schwer in der Offense, weil die haben.
Und die haben nur 4 verloren insgesamt, die Seahawks.
Ja. Also wenn sie verloren haben, dann weil sie viel gesackt wurden und weil Wilson dann halt nicht gucken konnte, wie er so schön sagt, ne? ja, also.
Let Russ burn.
ja, also es ist sicher spannendes Matchup. Gute, also wirklich ihre Stärken gegeneinander, also was sie einsetzen mit einer guten Passing-Defense gegen Russell Wilson, der halt eigentlich Elite-Quarterback ist, der jetzt zwar ein bisschen schlechter wurde im Verlauf der Saison, aber immer noch für ein klasse Spiel gut ist. Und also geile Matchups all over the field.
Ja, einfach so die personellen Matchups, also wahrscheinlich wird wieder Ramsey einfach Metcalf shadowen. Ja. Und das wird wieder geil, habe ich auch mega Bock zu sehen. Dann eben der Nummer 2 Corner, den sie gedraftet haben dieses Jahr, wird wahrscheinlich Lockett kriegen und dann wird's halt auch einfach die D-Line gegen Wilson, der ja sehr elusive ist, ob sie ihn kriegen oder nicht, wird spannend. Und bei den Rams ist ein neuer Quarterback an der Center. Und da habe ich mir nochmal die Offense von letzter Woche gegen die Cardinals ein bisschen angeschaut. Die hat nicht wirklich produziert. Also die haben zwar einiges an Yards gemacht, aber konnten nicht finishen in der Red Zone. lag auch daran, dass sie unfassbar viele Vollstartstrafen bekommen haben. Ich weiß nicht genau, ob da Wolford auch mit schuld war, der Ersatzquarterback. Das war echt ein bisschen traurig. Aber sie haben auch echt viele Big Plays gemacht und hatten auf Film, habe ich gesehen, richtig viele Big Plays, die sie knapp verpasst haben, weil Wolford einen Ball ein Yard unterworfen hat, weil Wolford einen Ball leicht zu weit nach innen geworfen hat. Wenn er die das nächste Mal hittet, dann hat die Offense richtig Potenzial. Der hat auch überhaupt keine Angst, One-on-One-Balls zu werfen. Immer wenn ein Receiver One-on-One war, outside oder aus dem Slot, hat er das einfach rausgebombt, das Ding. Richtig geil im Vergleich zu Goff, der ja doch irgendwie dann immer zu Cooper Kupp schaut und eher kurz wirft.
Ja, und der ist so unsicher, Goff, irgendwie. Seit der Saison hat er nie einen geilen Deep Ball geworfen. In der Super Bowl-Saison hat er, die waren zwar durch Scheme offen, aber seine Deep Balls waren echt schön und immer tight spirals, und jetzt wirft er solche hässlichen Knuckleballs, die du auch einfach, auf die du keinen Bock hast als Receiver.
Genau.
Weiß nicht, was mit ihm los ist.
Genau, und Wolford, der ist halt ins Spiel gestartet, gleich, der erste Passplay hat halt eine dumme Interception geworfen, hat halt irgendwie den Linebacker nicht gesehen, war einfach overwhelmed wahrscheinlich von dem Moment. Und deshalb hat er das nicht mehr gemacht, hat quasi nicht mehr über die Mitte geworfen, nur noch nach außen und halt, wenn er rausgerollt ist, irgendwie um Crosser zu hitten. Aber die hat er alle in Stride geworfen, also richtig geil. War eigentlich kein Ball wirklich hinter den Receiver bei so Crossern oder irgendwas. Hat er sehr gut gemacht. Ist ein ziemlich guter Athlet. Echt paar gute Runs auch gehabt. Auch was anders war im Vergleich zu den anderen Spielen. Sie hat einfach ein paar Quarterback-Designed Runs. Auch ganz geile mit einem ganz coolen Fake. Und anstatt halt zum Beispiel die Play-Action und dann Bootleg raus, ist er dann selber gelaufen und sowas designed. Das war echt ganz nice. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er die Offense eigentlich echt ordentlich ausführt von McVay, was ja nicht so einfach sein muss eigentlich, ne? Weil die ganzen Motions und so, du darfst ja nichts vergessen. Das hat er richtig gut gemacht. Dann habe ich noch, dass er eine ganz gute Awareness hat in der Pocket. Also er wurde jetzt nicht, also es war jetzt nicht perfekt, er wurde auch ein paar Mal gesackt, aber hat auch echt paar Mal einen D-Liner verfehlen lassen und hat dann noch einen Ball geworfen.
Also ich finde, er muss ein bisschen Awareness vor einem Hit lernen, weil ich habe zweimal, glaube ich, gesehen, wie er richtig geisteskrank eine verbraten bekommen
hat. Den an der Goal-Line, den kann ich schon verstehen. Also ja, genau. An der Goal-Line, da willst du dann halt auch rein. Ne? Vor allem musste das ja dann auch mal sein, es war ein wichtiges Spiel. Aber an sich sollte er schon ein bisschen mehr auf sich aufpassen, das stimmt.
Ja.
Und in der Pocket bekommt er ab und zu Happy Feeds, habe ich gesehen. Ist denke ich normal für seinen ersten Start in der NFL überhaupt. Aber also es war auf jeden Fall promising und ich will es nicht verschreien, aber ich fand die Offense auf jeden Fall aufregender als mit Goff. Halt nicht diese deadly precision, wo sie einfach übers Feld laufen und in der Red Zone dann auch finishen. Aber wenn sie das noch ein bisschen besser machen und sich nicht mit Strafen unnötig das Leben schwer machen, dann also die haben wirklich die komplette Offense eigentlich gespielt. Bis auf halt diese ganzen Option-Route-Sachen, da haben sie ein bisschen weniger gemacht. Deshalb hat Kupp auch keine guten Stats gehabt in dem Spiel. Spielt er überhaupt? Ich habe ihn echt, hab den Film nochmal geschaut und habe ihn nicht gesehen, weil das überhaupt kein Faktor war. Wahrscheinlich fehlt auch einfach das Training zwischen den beiden. Genau, das war mein Wolford-Breakdown.
Ja, ich finde, Wolford bringt halt auch noch dieses andere Element viel mehr rein als Goff, dass er einfach mal selber laufen kann. Der ist schon sneaky athletisch.
Total.
Und
er hat bei den Hotshots gespielt.
Nice. Die es schon nicht mehr gibt nach 6 Spielen oder so.
Ja, nice.
Alright.
Haben wir noch
Johnny, hast du noch was zu dem Game?
Ich habe vielleicht ein paar nice Stats für dieses Game. Also DK Metcalf, Jalen Ramsey, haben wir vorhin schon drüber geredet, dass Ramsey einfach jeden Top 5 Receiver diese Saison rausgenommen hat. Metcalf hat, glaube ich, diese Saison einen Franchise-Record für die Seahawks aufgestellt mit Receiving Yards mit 1303 und hat in den 2 Spielen gegen Ramsey insgesamt 89 oder so, also unter 100 Yards in beiden Spielen zusammen. Also das wird auf alle Fälle key, dass die den einfach unter Kontrolle halten. Die Offense lebt einfach, oder ist ganz viel halt Big Plays, 101s auf Metcalf, weil er irgendwelche Bomben fängt. Und wenn die den wieder unter Kontrolle oder im Griff haben, ist das schon Gold wert. Und Lockett war zwar jetzt letzte Woche echt gut, aber der ist nach der Bye Week echt ganz schön downhill gegangen.
Ich glaube, der hatte im ersten oder im letzten Matchup der von den beiden Teams nur 40 Yards oder so.
Ja,
aber also selbst wenn sie... Du musst dein Mikro wieder davor tun.
Der hat einen Reception-Rekord gebrochen für die Seahawks dieses Jahr. Also er hat wirklich viele... Ich habe es auch nicht gecheckt, wie, aber er hat halt einfach sau viele kurze Pässe und so auch bekommen. Was er jetzt die Jahre vorher nie gemacht hat. Der war ja eigentlich immer nur Deep Threat.
Ja. Also ich hatte den in Fantasy und Johnny, du auch. Hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als hätte der irgendeinen Rekord aufgestellt oder so.
Ja, das war ich voll gesehen, so tief.
Er hatte 1000 Yards und über 10 Touchdowns, 12 10 Touchdowns,
irgendwie so. Beide 10 Touchdowns.
Ja, das war krass. Und er hat einfach alles in zwei Spielen oder so gemacht, ne?
Ja, die ersten 10 Wochen war er halt echt gut, da er dein normales Up and Down, das er halt als Big Play Receiver halt einfach hat. Aber nach der Bye Week war der einfach non-existent bis letzte Woche. Also mal schauen, wie es denen in den Playoffs irgendwie wieder zum Gehen bekommen, weil es wird, glaube ich, ein wichtiges Matchup, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass DK noch was macht gegen Ramsey. Also ich glaube, das wird das nächste Spiel schon also so bleiben, dass der jetzt 70 Yards Max macht. Dann muss
Zu den produzieren. Beiden Receivern, die haben zusammen 260 Targets und haben nur 180 gefangen. Lockett und Metcalf, also die hätten noch viel mehr Luft nach oben haben können. Und der Jalen Ramsey hat durchschnittlich pro Spiel nur 20 Yards in der Coverage zugelassen. Das Crazy. Ist auch.
Das ist auch krank.
Elite. Ja. Und ist ja nicht so, dass er gegen irgendwen spielt und immer auf derselben Seite bleibt. Das ist halt echt ein True Man-to-Man-Corner.
Aber auch, mit dem entsprechenden zum richtigen Zeitpunkt auch mal Zone. Es hat Sims mal in einem Podcast ein bisschen genauer analysiert und hat darüber geredet. Ich glaube, es war sogar gegen die Seahawks, wieso er Metcalf so gut rausgenommen hat. Und dass sie dann wirklich genau im richtigen Moment wieder Zone gespielt haben und Wilson völlig verwirrt war und dann auch ihn nicht anwerfen konnte. Also es war echt, das Scheme ist schon echt nice vom DC. Das macht er richtig Vic Fangio-like. Zwar im Vergleich zu Fangio vielleicht viel Man, aber halt immer entsprechend die richtigen Zonen dann auch bei wichtigen Third Downs und so. Schon geil.
Sehr schön. Wo wir zu den Game Picks kommen. Johnny, wen siehst du in dem Matchup? Rams oder Seahawks?
Ich glaube, die Seahawks, weil ich glaube, dass Walford einfach nur nicht ready ist für die Playoffs und dass Russell Wilson einfach zu klatsch ist in den Playoffs.
Roman.
Ich werde mich hassen dafür, aber ich nehme die Rams, weil ich Walford-Fan jetzt bin und Hammer. Die Defense geil ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Defense einen Score macht und sie dann noch 4 Field Goals schießen und dass es reicht. Oder 3 Field Goals. Also es war ja wie gegen die Cardinals auch. Defense macht einen Score, dann schießen sie noch ein paar Field Goals, reicht.
Mhm. Also man muss dazu sagen, noch ganz kurz, was wir vielleicht nicht angesprochen haben, was die Seahawks für einen weirden Saisonverlauf hatten, dass sie erst ein Top-5-Offense-Team waren und jeder Angst hatte vor der Offense und die Defense war totaler Abfall, so schlecht wie noch nie unter Pete Carroll. Und dann ab der Hälfte der Saison war plötzlich die Defense absolut Top-5, Top-10-Unit und die Offense war plötzlich nicht mehr da. Deswegen, vielleicht hilft es den Rams, weil die, glaube ich, lieber ein Spiel wollen gegen eine Mannschaft, die auch eher eine Defense-getriebene Mannschaft ist und das Spiel nicht so schnell out of hand geht und sie weiter ihr Run-Game und Defense spielen können. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Rams auch auf jeden Fall einen Shot haben in dem Game.
Ja, also Low-Scoring muss es auf jeden Fall sein, dass die Rams eine Chance haben.
Genau.
Und Carlos Dunlap, der eine richtig behinderte Nummer hat für ein End, irgendwie 43 oder so.
Ja, danke, danke. Das kotzt mich so an, jedes Mal, wenn ich sehe.
Aber er spielt Lights Out im Moment, also ist wirklich richtig geil und die komplette Defense spielt einfach stark. Und
ja, Wahnsinn,
das Team ist auch ein bisschen besser, oder? Also, so was ich jetzt gesehen habe, spielen sie einfach ein bisschen schlauer, Defense auch, und blitzen nicht mehr nur die ganze Zeit wie Behinderte, sondern... Ja.
Aber witzig, glaub, was mit einem Spieler passieren kann, wenn er aus so einem Franchise wie den Bengals rauskommt, ne?
Weil er bei den Bengals schon auch gut war.
Ja, ja. Aber sie haben ihn am Ende sogar, ihn und Geno Atkins, glaube ich, sogar gebencht.
Geben wir das ist Brett Coleman, für alle, die nicken, macht also Football-Podcasts oder YouTube-Videos, wie auch immer. Und der hat Mitte in der Saison, kurz vor der Bye-Week, als die Defense gerade ein bisschen besser wurde von den Seahawks, Video drüber gemacht, warum die Seahawks eigentlich so scheiße Defense spielen. Und der hat halt auch gemeint, dass es halt ganz viel am DC einfach lag, weil die halt einfach null adjusted haben. Die haben halt sich vorgenommen, okay, das ist eine gute Run-Defense, wir spielen ganz viel Zone-Blitzes, weil da kann man gut Lauf stoppen und wir haben die Sicherheit oben drüber, falls doch irgendwie Play-Action ist, keine Ahnung. Das war sein Gameplan. Der Gameplan hat nicht funktioniert und sie haben es nicht geschafft, den Gameplan zu adjusten, sondern er hat dann bis ins vierte Quarter halt einfach Zone-Blitz gespielt. Die Defense wusste, was kommt. Das war zum Beispiel gegen die
Offense.
Wusste, was kommt. Genau, also die gegnerische Offense, sorry. Das war zum Beispiel gegen die Bills, da haben sie auch ganz viel Pressure gebracht, vor allem bei dritten und lang, weil das halt so ein, ja, keine Ahnung, war halt einfach kein guter Call und die Bills wussten es halt einfach, ich glaube, die haben sogar Timeout genommen und die Hawks haben zweimal die gleiche Defense gecallt. Also Defense gecallt, sie haben Timeout und sie haben wieder die gleiche Defense gecallt. Und Allen hat es halt gesehen und hat auf einen Screen geaudibled und sie haben bei dritten und 20 irgendwie 40 Yards gemacht. Das war halt so ein Game-deciding Score in dem Spiel und das, wenn du halt, das war halt early, dass sie halt einfach null adjusten konnten und anscheinend hat er das wohl entweder called jetzt was anderes, aber das weiß ich nicht, oder Pete Carroll pusht ein bisschen mit rein und sagt so nicht, keine Ahnung, wie sie es gemacht
haben, aber deutlich verbessert.
Ich glaube, dass die seit Woche 13 oder so Number One Scoring Defense oder so sind oder
ja, also und leaden auch irgendwas in Sacks, auf jeden Fall waren sie lange Leader.
Seit Woche das Teams mit den meisten.
Genau, ja. Irgendwie sowas, ja. Und sie also blitzen halt smart mit so jemanden wie Jamal Adams.
Ja. Ja. Auf alle Fälle einen guten Turnaround hingelegt.
Definitiv. Ale, wen nimmst du in dem Game?
Also ich denke, dass es sehr low scoring wird, weil eben die Defenses so gut spielen und ich denke, da hat auch wirklich die Rams eine Chance mit, also mit ein paar Field Goals und eben vielleicht ein Glückstouchdown oder ein Breakaway Touchdown von dem Running Back, dass sie das für sich entscheiden könnten.
Aber, also du nimmst die Rams.
Ja, also leicht favorisiert für mich.
Hot Take. Also jetzt, wo wir so in Depth nochmal darüber gesprochen haben, ich wollte eigentlich die ganze Zeit die Seahawks nehmen, aber ich bin jetzt auch sehr gereizt, die Rams zu nehmen. Wow. Einfach aus dem Grund, dass ich die Defense besser finde. Und auch gefährlicher für einen Turnover. Aber ich kann nicht gegen Russell Wilson gehen und ich kann Johnny nicht den einfachen Sieg geben. Deswegen nehme ich trotzdem die Sieger.
Das ist gut.
Aber jetzt habe ich definitiv mehr Angst vor dem Pick als davor.
Nicht, dass wir der beste Football-Podcast Deutschlands sind und einfach drei Leute auf den Backup-Quarterback in den Playoffs setzen.
Auf die Rams gehen, die dann 40-10 verlieren und Wolfen einfach 6 Picks wirft.
Ja, genau, und dann gebencht wird.
Ja, genau.
Perfekt.
Sehr gut. Ale, wollen wir zu unserem Matchup kommen?
Jo.
Ravens gegen Titans. Ravens. Ja. Genau. Die spielen am Sonntag um 19.05 Uhr. Deutsche Zeit, Primetime. Natürlich alles, was ich ansage, genau. Deutsche Primetime. Ale, willst du anfangen?
Also ich habe mir ein bisschen mehr die also die Titans Defense angeschaut und also ich muss sagen, dass also da ist es auch, dass die Linebacker so der Key in dem Game werden, weil wenn sie müssen halt diese ganzen Option Sachen oder die ausschauen wie Options, müssen sie halt perfekt spielen, weil der Lamar Jackson einfach selber laufen kann. Ja. Und ja, das wird sehr schwierig und ich finde, die DBs sind nicht gut genug. Das heißt, wenn die sozusagen nicht besser werden gegen Lamar, dass der einfach, auch wenn er nicht der beste Passer ist, trotzdem ausreichend ist für die Titans Defense. Also ich habe mir auch das Woche 11 Matchup angeschaut, wo die Titans knapp in der Overtime gewonnen haben und da also eine einfache Scissor Route, also wo die zwei Receiver auf einer Seite sich tief kreuzen, da war immer einer frei und also wenn sie das nicht hinbekommen, dann schaut's nicht so gut aus für die.
Ja. Also definitiv, vor allem haben die Ravens ja das erste Matchup eigentlich, obwohl sie es am Ende noch verloren haben, eigentlich ziemlich dominiert bis ins vierte Quarter. Also Henry hatte hatten sie echt unter Kontrolle. Bis zum vierten Quarter hatte Henry 44 Yards in 18 Attempts, was halt echt saugeil ist gegen Henry. Und die waren 21-13 hinten, als sie ins vierte Quarter gingen. Und das war, da haben die Ravens ohne ihre beiden wahrscheinlich besten Run-Stopping-Defense-Liner gespielt. Also Brandon Williams, der einfach ein riesiger Fettsack in der Mitte ist, und Calais Campbell, der vielleicht der größte, breiteste Mensch in der NFL ist. Diesmal ist bei dem Matchup jeder dabei. Es sind alle fit, bis auf Willie Sneedle.
Der questionable ist, aber eventuell genau, spielt.
Genau. Deswegen, und die Offense von den Ravens ist zurzeit einfach on point und immer da, und das Calling ist einfach saustark von ihrem Offense-Coordinator. Die haben eigentlich bloß 4 Plays, aber verpacken die, oder gefühlt 4 Plays, aber verpacken die einfach in andere Positions, in andere Formations, mit irgendwelchen Motions, und spielen dann aber fast immer dasselbe raus. Und der Call ist aber so gut, dass du trotzdem wenig Chancen hast, das zu verteidigen, weil er einfach immer 1000 Leute an Point of Attack hat. Also da, wo das Play hingehen soll mit dem Running Back. Ja, Johnny, mach mal dein Mikro wieder an.
Ja, yes. Auf alle Fälle geil. Also ich bin ein riesen Greg Roman-Fan, also Offense-Coordinator von den Ravens. Der war davor bei den Niners auch.
Und dann in bei der den Colin Kaepernick-Era.
Genau, hat dann auch bei den Bills Tyrod Taylor, glaube ich, als Quarterback gehabt, der auch irgendwie 100 Rushing Yards oder so hatte in der Saison. Ja. Damals mit McCoy, glaube ich, als Running Back. Und noch irgendwie.
Ja.
Genau. Also auch immer einfach geile Rushing-Offenses. Eben schon immer sehr ahead of his time mit der guten Option-Offense. Mhm. Und dann auch mit den Bills halt einfach geil Offense gespielt. Der macht es schon echt geil. Wäre für mich auch einer der Top Head-Coach-Candidates, wenn ich einen mobilen Quarterback hätte, auf alle Fälle.
Da haben der Ale und ich gestern drüber diskutiert, weil wir uns gefragt haben, der ist ja eigentlich ein sauguter Head-Coach-Candidate. Vor allem auch so einem Franchise willst du eigentlich gerne jemanden haben, weil die einfach diszipliniert sind. Aber was machst du, wenn du einen Typen hast, der vielleicht nicht nur laufen kann, aber ein guter Passer ist? Glaubt ihr, Greg Roman könnte aus dem trotzdem das meiste rausholen? Weil ich glaube, der braucht einfach einen Running Quarterback. Und dann ist er zwar Elite, sein Scheme und alles, aber ich glaube, er ist einfach drauf angewiesen.
Ich glaube, er bräuchte einen OC, der halt Passing Game gerne mag. Also ein OC, keine Ahnung, aus Kansas City oder was auch immer.
Ja, Passing Game Coordinators. Also genau. Hat jedes Team, der einen extra Coach für die Running Offense und für die Passing Offense haben. Vielleicht findet jeder jemanden oder hat jemanden, mit dem er dort gut irgendwie mitkommt.
Mike McCarthy ist der ist leider doch nicht frei. Aber der ist, der kennt sich jetzt aus mit allen neuen NFL-Kram, hat er gesagt. Er hat so viel Tape geschaut und
ein Jahr lang.
Analytics sind jetzt auch sein Ding, warum nicht?
Ja. Genau. Ja, alles anders als davor. Und
der
auch Jared Jones. Bitte?
Greg Roman wäre auf alle Fälle ein geiler Kandidat für jemanden, der Justin Fields zum Beispiel draften will. Das wäre eine geile Combination.
Ja,
voll. Mega.
Was ich als Keypoint gesehen habe für dieses Wochenende ist auch, dass die Ravens sozusagen also so eine auch psychologische Führung brauchen, also dass sie sozusagen laufen können übers Feld, weil wenn sie sich nur aufs Pass-Play verlassen müssen, dann wird es sehr schwer, gegen die Titans zu gewinnen. Weil,
definitiv.
Also wenn sie von hinten spielen müssen und sozusagen also viele Yards machen müssen und sie ihr Run-Game nicht auf die Beine bekommen, dann könnte es schon sein, dass sie nicht sehr stark sind. Also
hat man die letzten Jahre auch gesehen, dass es ihr Kryptonit war eigentlich, dass die Offense einfach nicht dafür gemacht ist, vom Behind zu spielen, weil Lamar nie oder das Passing Game nie gut genug war mit Lamar, um wirklich von hinten noch viel aufzuholen. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht, weil sie schon sehr explosive aussehen, aber es sind halt oft einfach so Scrambles von Lamar, wo er dann einfach jemanden findet, weil er ewig Zeit gut gemacht hat.
Obwohl auch ganz nüchtern betrachtet, ist, wenn du mit dem Lauf halt nicht nur 3 Yards machst, sondern wie gegen die Bengals 25, 30 Yards ständig machst, dann sind es auch Big Plays, die wie ein Pass sind. Und
genau.
Die dürfen einfach nicht aufhören zu laufen, egal wie weit sie hinten sind. Das ist das Dümmste, was sie machen können. Ich glaube auch, dass sie Playoff-Football so spielen können, weil es geht ja mehr um das explosive Play, also explosive Plays. Und ob die jetzt Pass-Plays sind oder Lauf-Plays, ist im Endeffekt ja wurscht.
Ist egal, ja. Ja, ich finde auch, die Titans haben die beste Chance, wenn sie es irgendwie schaffen, die Ravens am Anfang in Rückstand zu bringen. Aber es wird halt einfach sauschwer, weil ich sehe bei den Titans leider gar nichts on Defense, was mir irgendwie Hoffnung machen würde von den letzten Wochen, obwohl ich Mike Ravel für einen echt guten Coach halt. Weiß aber nicht, was der aus dem Roster halt noch rausholen kann. Und die Titans Offense ist arguably Top 3 Offense dieses Jahr. Einfach extrem explosive, eins der besten Run Games überhaupt. Zwei super Receiver. Aber ich muss auch dazu sagen, irgendwie vertraue ich der Ravens Defense mehr, mal ein Play noch zu machen mit den DBs, die sie haben, als ich den Titans trauen würde, dass deren Defense irgendwas auffällt. Und die Ravens total injury-riddled, Covid-riddled, ohne gute Verteidiger, die raus waren, hatten sie ja schon fast im ersten Matchup.
Ja, ich hoffe nur, dass sie mit der Defense nicht Ravens-Style komplett aggressiv wieder spielen, weil wenn sie die Box decken und Man außen spielen, dann werden sie einfach geburnt. Und
genau.
Weil ich würde es lieber sie Zone spielen, sie auf mich zukommen lassen, so ungefähr, und schauen, ob sie das den ganzen Tag machen können, weil
ich finde den Approach auch besser, weil Derrick Henry findet auf jeden Fall die Cutback-Lane, die dann irgendwann aufgeht, wenn du zu aggressive bist. Oder du blitzt dann halt einfach irgendwie falsch und Henry macht halt einfach einen 80-Yard-Touchdown. Key One-on-Ones habe ich mir aufgeschrieben. Da hätte ich Marlon Humphrey auf AJ Brown. Es hat im ersten Matchup okay geklappt. Er hatte 60 Yards, irgendwie 67, sowas und ein Touchdown. Aber dafür hatte Corey Davis halt over 100 Yard Game. Corey Davis hat ein echt gutes Jahr gespielt, auch bisschen under the radar. Aber der war mal ein First Round Pick. Ich glaube sogar Top 7 oder 7.
Top 10 auf jeden Fall.
Irgendwie sowas. Ja. Hat er schon nochmal gezeigt dieses Jahr. Deswegen ist es schwer, die Ravens haben schon gute DBs, aber wenn du zwei solche Receiver hast und das Run-Game, auf das du dich einstellen musst und, die Offense ist halt einfach wirklich saugut und Tannehill misst halt einfach nicht. Das finde ich so krass. Eigentlich hatten die Titans viel von einem Team, von dem du denkst, die hatten jetzt ein Jahr mit einem guten Playoff-Run, bezahlen dann ihren Running Back und bezahlen einen Quarterback, der erst ein Jahr so richtig gut war und das ist ja riesiges Risiko. Normal geht es immer schief. Es ist einfach nicht schief gegangen, sondern es ist einfach noch besser geworden dieses Jahr. Das ist schon auch beeindruckend. Wollen wir zu den Gamepacks kommen?
Gern.
Gianni, du darfst wieder anfangen.
Nice. Ich nehme auf alle Fälle die Ravens. Also ich finde, wie du schon gesagt hast, die Defense ist einfach zu gut und die Titans können dann einfach nicht mithalten, wenn die nicht 40 Punkte scoren können.
Roman.
Ich gehe auch mit den Ravens, aber genau aus einem anderen Grund, weil die Titans Defense so schlecht ist.
Ja. Ale.
Ich denke, gehe von einem Highscoring Game aus und aber auch die Ravens, weil die einfach für mich das solidere Team sind durch die Bank, Offense, Defense.
Ja. Na gut, jetzt bin ich in der Versuchung, die Titans zu nehmen. um da einen guten Victory zu bekommen. Aber ich, nachdem ich mir das Matchup genau angeschaut habe, vielleicht geben wir den Titans nicht genug Credit für ihre Offense und die haben es ja auch im Jahr schon geschafft, einfach nur mit der Offense Spiele zu gewinnen. Aber die Ravens sind einfach hot im richtigen Moment zu den Playoffs und wenn sie so schlau sind und wie Ale schon gesagt hat, weiter rennen, auch wenn sie hinten sind, ich vertraue der Ravens Defense deutlich mehr mal noch ein Play zu machen als den Titans. Deswegen gehe ich auch mit den Ravens. Alrighty. Dann haben wir noch die anderen Playoff-Matchups, die wir kurz besprechen wollen. Colts gegen die Bills am Samstag um 19.05 Uhr.
Also wie wir schon gesagt haben, Colts sind halt einfach, also ich Rivers ist einfach schon 3 Jahre zu lang in der NFL.
Ja.
Wenn er mal aufhören sollen. Also, sorry, aber der hat halt einfach keinen Arm mehr. Das ist halt einfach kein gutes Playoff-Team, wenn du halt keine Explosive Plays machen kannst, weil ja. Die halt einfach, die können schon gar keine Schemes callen, wo jemand tief frei werden würde, weil er kommt nicht so weit. Das ist halt immer schwierig, damit Playoff-Football zu spielen.
Ja.
Und wie vorhin auch schon gesagt, Josh Allen ist einfach zu gut.
Ja, finde ich auch. Die Bills Offense ist unfassbar gut. Da sehe ich auch, die Colts sind eine Defense, die gerne mal Big Plays zulässt und viel zulässt, aber halt so eine Opportunistic-Defense, die dann halt auch ein Big Play macht. Ich glaube, dass dir das gegen die Bills nicht so viel hilft, weil die Bills scoren halt einfach. Und die Colts Offense, Jonathan Taylor und das Run-Game ist zwar sehr gut, aber ich vertraue schon McDermott sehr, dass er auch aus der Defense noch was generiert. Und die haben auch echt gut gespielt, die letzten Spiele. Und deswegen sehe ich da auch klar die Bills, auch wenn die Colts ein echt gutes Team sind, aber ich glaube auch, dass Rivers die zu sehr zurückhält. Ich mag eigentlich die ganze Offense, bis auf Rivers. Was echt schade ist für das Team.
Also ich bin ja, für alle? Die Colts, weil sie halt, also auch wenn Rivers nicht weit kommt, sie haben genügend Waffen, die ihm zugutekommen. Also die haben einen extrem guten Receiving Back in Nyheim Hines. Mhm. Die haben einen guten, also T.Y. Hilton ist guter Possession Catcher, finde ich. Und die haben
alle. Der ist 1,10 Meter groß oder so. Ich denke,
ja,
bessere Possession Receiver.
Na, also er meint, glaube ich.
Also du kannst ihn immer anwerfen.
Receiver. Ja.
Ja. Also du kannst ihn immer gut anwerfen. Er macht auf jeden Fall
frei.
Genau. Und dann haben die noch relativ junge Receiver, die sich auch, denke ich mal, beweisen wollen noch in der NFL. Und die Defense finde ich auch sehr stark. Also mit DeForest Buckner, den sie geholt haben, ist die D-Line auch sehr stark. Zwar ein bisschen älter, aber ich denke, die könnten die Bills aufhalten und sonst ich hoffe, dass sie genügend scoren können, um mit den Bills mitzuhalten zumindest.
Ja.
Ich habe Sims, glaube ich, hat auch drüber gesprochen. Und zwar ist es so, dass die ja auch Cover 3 spielen, wie die Niners zum Beispiel auch, oder? Base Cover 3. Und ja. Das ja auch den Niners im Super Bowl ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, dass dann irgendwann der Pass Rush einfach tired ist im letzten Quarter. Und ja. Genauso wird es wahrscheinlich, falls sie mithalten können, auch sein. Und dann werden auf jeden Fall die Bills davonziehen und gewinnen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Rivers 2 dumme Picks am Anfang vom Spiel wirft und die Bills die einfach komplett rausschießen aus den Playoffs mit einem, keine Ahnung, 40-Burger, 40-3 oder was auch immer. Also,
ach krass.
Aber ja, ich nehme auf jeden Fall die Colts. Ich nehme auf jeden Fall die Bills.
Ja, das sehe ich nicht so ganz, den 40-Burger, aber ich habe das schon auch vor Augen, wie Rivers seine hässliche Motion macht und dann irgendeinem Linebacker voll in die Arme wirft halt. Weil Sean McDermott halt weiß, in welche Zonen er gerne wirft und die dann einfach jumpen lässt. Also ich nehme auch die Bills auf jeden Fall. Es klang jetzt, glaube ich, in unserer Besprechung deutlich, also es klang so, als wären wir alle überzeugt davon, dass die Bills gewinnen. Die Colts sind ein super Team, aber wenn man sich das Matchup genau anschaut, muss man eigentlich die Bills nehmen. Aber es sollte jetzt nicht die Colts schlechter machen, als sie sind. Die sind schon trotzdem echt ein gutes Team. Gianni, dein Pick.
Ich hab schon die Bills genommen.
Gianni hat schon die Bills genommen, also, weil er ein vernünftiger Mann ist im Gegensatz zu
Arne. Du nimmst die Colts.
Ja. Das sind nämlich mein Zweitlieblingsteam, also mein Lieblingsteam in der AFC.
Mhm.
Und ja, also bis auf Rivers mag ich die auch alle sehr gern, aber ja. ich denke, dass sie es schon packen könnten. Also mit etwas ja. Glück und Glück
können brauchen sie immer in den Playoffs.
Ja. Ich glaube, wir brauchen nur so einen Change-Up-Moment. Ja. Ein Fuck-up von Allen, einen komischen oder einen Turnover im falschen Moment, so einen Must-Punt, finde ich, ist immer so mega das Game-Changing-Play.
Ja.
So ein Moment und dann sehen die schon gut aus, aber wenn sie es konstant spielen, sind die Bills einfach besser.
Ja. Alright. Gehen wir zu den Buccaneers gegen Washington am Samstag, nee, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr.
Ja. Muss ich wieder anfangen, oder was?
Kannst du gerne.
Ja, wir haben vorhin schon gesagt, Brady war schlau, in die NFC zu gehen. Vor allem mit dem Matchup jetzt gegen die Redskins. Die haben zwar eine krass gute Defense, also echt überragend, vor allem die D-Line. Chase Young spielt echt Elite-Football. Und dann, aber die Offense ist halt einfach nicht oder noch nicht gut genug. Alex Smith ist auch meiner Meinung nach kein Playoff-Football-Quarterback, der mal einen Shot nimmt und wirklich mal einen Big Player irgendwie kreiert. Und ja, Darwin ist die Bucks-Defense da einfach zu gut und zu schnell. Und eine super Flying-Defense, die einfach überall ist.
Ja, dieses ganze
und
Ding und Dank.
Ciao, Johnny. Okay, Roman, mach du mal.
Dieses ganze Dink and Dunk von Washington in der Offense wird's nicht rausreißen. Dafür ist die Defense zu gut von den Bucks. Wird wahrscheinlich auch ein paar Big Plays machen, nehme ich mal stark an. Und Washington Defense mag ich sehr gern. Die Line wirklich richtig geil, wie Johnny schon gesagt hat. Aber das wird gegen Brady wahrscheinlich nicht reichen. Auch wenn bis jetzt, wenn Brady in den Playoffs verliert, dann liegt's immer an einem guten Pass Rush. Aber
Auch
die Broncos haben 2015 wenigstens ein bisschen Offense gehabt.
Ja.
Und nee, leider nicht. Also, das machen die Bucks.
Glaube ich auch. Also ich sehe das Ganze auch so. Brady, das größte, also das, was die Offense am besten aufhält, vor allem die Bucks-Offense, die gerne tief werfen will, ist einfach ein Pass-Rush, den du brauchst gegen die. Und den haben definitiv die das Football-Team. Aber ich finde auch Montez Sweat zum Beispiel sehr gut. Alle reden nur über Chase Young, weil er halt jetzt der First Pick war. Aber Montez Sweat spielt auch eine super Saison und die beiden riesigen Viecher in der Mitte der D-Line sind auch verdammt gut. Ich glaube, beides auch First-Rounder.
Beides First-Rounder, die haben nur First-Rounder in der
D-Line,
voll geil.
Ziemlich verrückt, ja.
Und auch fast nur hohe Picks, weil sie traditionell scheiße sind.
Scheiße sind, ja, genau.
Und Kerrigan haben sie ja sogar noch auf der Bank als ehemals First Rounder, oder?
Ja.
Also ist schon eine kranke Rotation auch.
Ja, Mann. Aber ich sehe trotzdem die Bucks, vor allem wenn man sich die Offense von Washington anschaut. Dieses Dink and Dunk und dann hast du halt so Linebacker wie Devin White und Lavonte David. Ich glaube nicht, dass das als Offense reicht, um die Bucks wirklich zu besiegen am Ende vom Tag.
Sehe ich genauso. Also ja, werden auf jeden Fall Tampa Bay gewinnen. Und die sind auch einfach zu breit aufgestellt. Also die haben, glaube ich, 5 relativ gute Receiver. Also selbst Scotty Miller, bevor Antonio Brown da war, war solide von den Stats her. Und ja, Running Backs haben die auch genug, Tight Ends haben die 2 sehr starke Tight Ends, also Offense top und Defense sind die ja auch die letzten Jahre schon immer top gewesen.
Ja, ich denke, wenn alle fit sind und aufdrehen zu den Playoffs, kann die Defense auch wieder deutlich besser werden, wie sie vielleicht am Anfang vom Jahr war, als jetzt das Ende von der Saison. Alright, wir nehmen alle die Bucks, dann können wir weitergehen. Zu Bears Saints am Sonntag um 22.40 Uhr.
Johnny.
Muss ich wieder anfangen?
Nein, klar.
Ich nehme, glaube ich, tatsächlich den Upset. Ich nehme die Bears.
Hammer.
Gefällt mir. Einfach, ich befürchte, dass Kamara noch nicht spielen kann. Und ich glaube, dass Michael Thomas zwar spielt, aber noch nicht fit ist. Und dann die Offense einfach... Also Sean Payton ist genial, einer der besten Offense-Coordinator in der Liga und ist seit langem, aber ich glaube, die Bears-Defense ist gut und so wie die zurzeit Football spielen, also Offense-Football, die Bears mit Trubisky, den sie immer einfach wieder laufen lassen, weil das kann er halt einfach. Deswegen glaube ich, dass Bears das Matchup machen.
Roman.
Ich tue mich richtig schwer, weil die Bears halt einfach auch ein Limited-Football-Team sind. Ne? Defense hat die letzten Wochen nicht so gut gespielt, wie sie eigentlich könnten. Ich weiß nicht, ob Roquan Smith wieder spielt. Der hat sich verletzt gegen die Packers und der ist schon richtig wichtig. Saints Defense ist heiß und die sind on fire im Moment. Ich gehe mit den Saints, auch wenn es auch wenn Breeze einen Nudelarm hat, aber die spielen im Dome, oder? Also, was soll's. Und Taysom Hill, keine Ahnung, vielleicht bekommt er ein bisschen mehr Playing Time. Ja. Und dann werden sie es schon rocken.
Also ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich wie der Roman. An sich würde ich gern die Bears nehmen, weil mich die Saints auch nerven. Aber
die Saints verlieren nur gegen die Vikings in den Playoffs.
Und ich verstehe auch total das Argument, dass du halt, dass es echt schwer wird, da Big Plays zu generieren. Aber ich vertraue da auf Sean Payton und ich glaube einfach, dass die Defense von den Saints dieses Jahr zu gut ist, als dass die Bears Offense da viel gegen reißen wird. Deswegen nehme ich trotzdem auch die Saints. Auch wenn ich, während ich das Spiel schaue, mich dafür hassen werde, dass ich für das Team routen muss, was einfach painful to watch ist. Alle?
Also ich picke die Bears, weil die ihre Offense gefixt haben. Ihre Defense ist eh relativ stark, auch wenn sie zurzeit relativ viel zulassen. Also ich glaube, in den letzten 5 Spielen haben die immer mindestens 30 Punkte. Also 2 Spiele der letzten 3 haben sie mehr als 30 Punkte zugelassen.
Saints Defense?
Nee, die Bears Defense. Aber ich finde, ich glaube, dass ist der Hicks, wenn der wieder zurückkommen könnte, der Defense Tackle, dass die dann wieder das Run-D wieder hinbekommen. Und ich denke, wenn die Offense weiter so so zuverlässig ist wie die letzten Wochen, wo die immer mindestens 350 Yards machen pro Spiel, da sehe ich die schon oberhalb der Saints.
Ja. Also ich finde einfach, ich glaube, dass die Saints O-Line so gut ist, dass sie selbst mit Latavius Murray noch laufen können. Das wird, glaube ich, ein Key von dem Matchup, ob es die Saints schaffen, Run-Game zu generieren. Und andersrum aber auch, ob die Bears es schaffen, ihr Run-Game so zu laufen, wie sie es die letzten Wochen gemacht haben, weil das war der Key für ihre Offense. Es war aber jetzt nicht gegen die besten Gegner, muss man sagen. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Game, zum letzten Spiel. Browns Steelers, Nacht von Sonntag auf Montag um 2.15 Uhr. Gianni.
Wenn es stattfindet, schauen wir mal. Bin echt gespannt. Die Browns, wie es dieses Jahr schon so oft war, Covid geriddelt. Glaub, Coaching-Staff ist raus, also Stefanski ist raus. Das 2-3 Spieler sind, glaube ich, jetzt schon raus. Sie können schon nicht mehr in die Facility, also nur Online-Practice. Ja, und vor allem, die hatten letzte Woche schon, also wenn sie spielen, letzte Woche schon gegen die Backups von den Steelers ihre Probleme. Und da, also ich sag da, die Steelers besser. Für die Steelers.
Ich habe ein bisschen überlegt und letzte Woche hatten sie halt, die haben ein bisschen mit den Quarterbacks rotiert. Für so Running Stuff ist der dritte Quarterback reingekommen, Dobbins oder so heißt der. Oder Dobbs, glaube ich. Und Dobby, genau. Und Rudolph hatten sie als Starter. Und dann hast du halt ein gegnerisches Team, was mit Quarterback auch viel läuft und trotzdem werfen kann. Und dann ist es auf jeden Fall, fand ich schon fast, dadurch, dass es auch wenig Film dazu gab, wie dann auch spielen werden, für die Browns Defense schwierig, dafür sich vorzubereiten. Da ist, glaube ich, viel einfacher, sich gegen Big Ben vorzubereiten, weil der einfach in der Pocket steht. Und fertig. Deshalb, ich glaube an den Upset, also es ist schon der Upset, würde ich sagen. Und das Fall. Browns Running Game, weil Steelers Defense einfach nicht mehr so stark ist. Also schon stark, aber nicht mehr so stark, nicht mehr stark genug. Und die Browns trotz Covid und was auch immer das irgendwie hinbiegen.
Alright. Alle.
Also es ist schon sehr schwierig, finde ich. Vor allem, das wird auch also gegen die zu gewinnen.
Das Alrighty. Ich werde auch die Steelers nehmen. Aus dem Grund, dass ich glaube, dass die Browns... Ich glaube, es wäre ein sehr ausgeglichenes Spiel, wenn sie alle ihre Coaches hätten und Stefanski einen geilen Gameplan machen könnte, den er dann selber callt, weil ich glaube, Stefanski ist der Key zu ihrer Offense und nicht irgendein OC oder QB-Coach, der jetzt den OC macht in diesem Spiel. Ich glaube, den wird Stefanski schon sehr fehlen. Er hat auch schon in der Saison gezeigt, dass er geile Trickplays machen kann. Die zum richtigen Zeitpunkt zu callen, dafür brauchst du aber einfach deinen Offensive Mind und nicht irgendeinen Typen, der das halt für ihn jetzt mal eine Woche übernimmt. Die Steelers haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie immer mal wieder tief werfen und solange sie das machen, macht die Offense bei weitem genug, um das Spiel zu gewinnen. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich nur Favoriten genommen habe, was mir voll auf den Sack geht, aber ich habe auch jedes Matchup nochmal durchgegangen. Ich kann es nicht anders machen. Das ist einfach das, was ich wirklich glaube, was passieren wird. Alright, dann haben wir's. Jungs, wollt ihr noch irgendwas sagen zum Abschluss? Oder belassen wir es dabei?
War ein großer Spaß. Ich hoffe, wir können das, wir ziehen das eine Weile durch und ich hoffe, das gefällt allen, die es hören, unser Quatsch.
Jo. Yes, yes. Und ich glaube, wir werden von Mal zu Mal auch sicherer und haben auch, glaube ich, in der Folge gemerkt, dass wir von Minute zu Minute einfach freier gesprochen haben und vielleicht am Ende sogar das geschafft haben, was wir wollten, dass es eigentlich wie wir vier sind, die einfach nur über Football reden ein bisschen.
Jo, hat Spaß gemacht. Ihr habt mehr gefühlt wie in der WhatsApp-Gruppe, einfach sagen und schreiben, was mir so in den Sinn kommt.
Macht nur Spaß. Nur ohne den ganzen Hate von Leon.
Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Vielleicht in Zukunft mehr. alle deine Division ist scheiße. Die Raiders sind Abfall 8-8 und sind besser als jedes Team in deiner Division.
Trotzdem keine Playoffs.
Yes. Alright, dann würde ich es dabei belassen, Jungs. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage einfach mal bye bye.
Bye bye.
Ciao, bis bald.